Ich will nicht glauben, ich will Beweise. Ich lese uns dazu zwei Worte aus der Heiligen Schrift. Zunächst aus Hebräer 11, den ersten Vers. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und aus Johannes 14, den ersten Vers. Da sagt der Herr Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Meine lieben Freunde, Glaube ist einer der großen Begriffe im Neuen Testament und auch im gesamten christlichen Denken. Wir sprechen viel mehr vom christlichen Glauben als von der christlichen Religion. Wir sprechen von Gläubigen und Ungläubigen, von solchen, die ihren Glauben bekennen oder verleugnen. Glaube ist der große Begriff. Und gerade den lehnen sehr viele Menschen ab, vor allen Dingen Junge, die sagen uns, Glaube ist uns viel zu unsicher. Wir wollen etwas Festes, etwas Sicheres. Glauben tue ich nur da, wo ich nicht weiß. Diese Menschen verwechseln Glauben mit Vermuten. Und das ist ein ganz großer Irrtum. Die Bibel sagt uns, dass Glauben im Sinne des Neuen Testamentes so viel heißt wie überzeugt sein. Nicht vermuten, sondern überzeugt sein. Dafür ein Wort aus Apostelgeschichte 28. Da hat der Apostel Paulus mit den Juden gesprochen, hat ihnen die Botschaft gesagt und dann heißt es in Vers 24, und einige wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde, andere aber glaubten nicht. Also glauben heißt so viel wie überzeugt sein. Und dann hat unser Wort aus Hebräer 11 uns gesagt, der Glaube ist eine Überzeugung von den Dingen, die man nicht sieht, also von der unsichtbaren Welt. Der Glaube geht davon aus, dass es mehr gibt, als wir mit unseren fünf Sinnen erfassen können. Das gefällt dem modernen Menschen nicht. In unserer Zeit wird das Wissen groß geschrieben. Man spricht heute von einer Wissensexplosion. Es wird uns gesagt, dass unser Wissen sich schon seit 1940 alle 10 Jahre verdoppelt. Überlegen wir einmal. 50 zweimal so viel, 60 viermal so viel, 70 achtmal, 80 16-mal. Jetzt sind wir bei 32 mal so viel angekommen. Ich las einmal die Behauptung, dass heute an einem Tag mehr Neues erfunden und herausgefunden wird, als früher in 1000 Jahren. Das braucht uns nicht zu wundern. Es gibt heute tausende von Instituten und Laboratorien, in denen geprüft und geforscht und experimentiert wird. Und das führt natürlich dazu, dass wir Menschen allmählich sehr stolz sind und dass wir glauben, mit unserem Verstand alles zu schaffen. Und dass wir immer versuchen, systematisch vorzugehen. Die Psychologen versuchen, dahinter zu kommen, was die eigentliche Triebfeder ist. Es werden Meinungsumfragen veranstaltet, Verhaltensforschung, Marktanalyse. Und allmählich hat man ein riesiges Vertrauen in den menschlichen Verstand. Vor einigen Jahren nahm ich 2 junge Männer im Wagen mit. Wir waren keine 300 Meter gefahren, da sagte einer, darf man hier rauchen? Ich sagte, lieber nicht, dann riecht der Wagen noch mindestens 3 Tage danach. Übrigens habe ich gerade gestern gelesen, dass jede Zigarette das Leben um 15 Minuten verkürzt. Da sagte der mir, ich will ja gar nicht alt werden. Aber ich sagte, wenn du mal 60 bist, würdest du auch gern 70. Ach, sagte er, wenn ich 60 bin, dann hat man längst etwas erfunden, dass das Rauchen nicht mehr schadet. Da ist ein naives Vertrauen in das menschliche Wissen. Und mit dem Selbstbewusstsein geht man dann auch an Gott heran. Man sagt, man muss kritisch sein. Man muss alles hinterfragen. Und was ich nicht verstehen kann, das kann ja auch nicht sein. Denn wir Menschen sind doch außerordentlich klug. Da muss ich einmal Albert Einstein zitieren. Ich glaube, der war zumindest weit klüger als der Durchschnitt. Und Albert Einstein hat einmal gesagt, wer für sich in Anspruch nimmt, auf dem Gebiet des Erkennens und Verstehens eine Autorität zu sein, der scheitert am Gelächter der Götter. Einstein war kein Mann, der an den Gott der Bibel glaubte. Das war so ein Ausdruck aus seinem vom griechischen Denken geprägten Verstehen. Scheitert am Gelächter der Götter. Aber jetzt fragen wir uns einmal, was es denn mit den Beweisen auf sich hat. Wann fordert ein Mensch einen Beweis? Manchmal wird der Beweis gefordert, wenn man sich etwas vom Halse schaffen möchte. Etwa wenn jemand von der Polizei vorgeladen wird und die ihm irgendetwas vorwirft, dann sagt er, das müssen Sie mir erst einmal beweisen. Was wird denn eigentlich im Leben bewiesen? Wenn eine Wahl bevorsteht, dann tönen die politischen Parteien alle sehr laut. Aber sie beweisen doch gar nichts, sie versprechen nur. Was wird denn in der Werbung bewiesen? Da laden uns so herrliche Plakate ein, für 2000 Mark eine Ferienreise zu kaufen. Wunderschöne Bilder von der See. Was ist denn garantiert? Eigentlich nur das Wasser und der Sand, nicht einmal der blaue Himmel und erst recht nicht das Glück. Alle großen Dinge sind ein Wagnis. Wenn zwei junge Menschen heiraten, dann wollen die normalerweise doch glücklich werden. Haben die denn überhaupt einen Beweis dafür? Gibt's doch gar nicht. Oder wenn einer sich selbstständig macht, wo ist der Beweis, dass er weiterkommt? Aber sehen wir uns den Beweis noch weiter an. Das klassische Gebiet des gesamten Beweisens ist ja die Mathematik. Wir kennen das doch noch aus der Schule, das hieß doch immer Voraussetzung, Behauptung, Beweis, die alte Leier. Und ich glaube, einen Lehrsatz, den kennt doch auch noch jeder von uns. Das ist der vom alten Pythagoras. Der hat ja festgestellt, dass wenn in einem Dreieck ein Winkel ein rechter, also 90 Grad wäre, dann wäre das Quadrat über der langen Seite der Hypotenuse so groß wie der Flächeninhalt der beiden Quadrate über den kleinen Seiten. Wie konnte er das denn wissen? Er hatte einfach das Dreieck durchschaut. Er hatte es vollständig in der Hand. Er konnte ihm sagen, ich habe dich begriffen von vorn bis hinten und darum kann ich dir sagen, so ist das. Und ich kann es auch beweisen. Kann man denn so mit Gott umgehen? Denken wir einmal an das Universum. Das ist derart großartig, dass wir es überhaupt nicht fassen können. Die Astronomen sprechen davon, dass es 1000 Trillionen Sonnensysteme geben soll. Das ist 10 hoch 24. Und sie meinen sogar, es wären noch mehr, wäre vielleicht 25 oder 26. Und jedes Sonnensystem so etwa wie unser Sonnensystem. Und all diese gewaltigen Körper bestehen aus Atomen. Und die sind wieder eine Wunderwelt für sich. Und das alles läuft nach Gesetzen, die Gott gegeben hat, von denen kein Mensch weiß warum, nur wie. Wir wissen nicht einmal, warum ein Stück zur Erde fällt. Wir wissen zwar, wie schnell, Beschleunigung, all das können wir ausrechnen. Warum, wissen wir nicht. Und dann denken wir einmal an das Leben, an die drei großen Begriffe, von denen wir keinen einzigen nachmachen können. Stoffwechsel, Wachstum, Fortpflanzung. Und der das gegeben hat, der soll von uns in die Zange des Verstehens und Beweisens gebracht werden. Das ist einfach ein unsinniger Gedanke. Intelligente Menschen sagen nur noch selten, dass es keinen Gott gibt. Denn es ist so gut wie unmöglich, nachzuweisen, dass es irgendetwas nicht gibt. Darum sprechen sie davon, sie wären Agnostiker. Sie wären Menschen, die nicht wüssten, ob es einen Gott gäbe oder ob es keinen gäbe. Aber das ist doch nur ein dummes Ausweichen. Wir Menschen können, wenn es um die ganz großen Fragen geht, überhaupt nichts beweisen. Wir stehen wirklich da, ohne zu wissen. Und dann sagt uns die Bibel, wenn es um Gott geht, müssen wir glauben. Müssen wir davon überzeugt sein, dass es mehr gibt als uns. Ich finde das so einfach. Wenn es nur unsere sichtbare Welt gäbe, wäre es gar nicht zu erklären, woher sie kommt. Der Glaube ist eine Überzeugung davon, dass es mehr gibt als unseren irdischen Bereich. Woher haben wir denn unsere Überzeugungen? Von unseren Erfahrungen, von der Beobachtung, von zuverlässigen Berichten. All das versagt gegenüber Gott. Die Bibel sagt uns ganz klar, Gott, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Und sie sagt uns, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Alle Menschen glauben, wenn es um die großen Dinge geht. Auch die, die es nicht wissen. Wenn ich sage, es gibt einen Gott, der sich um uns persönlich kümmert, dann kann man mir sagen, das ist dein Glaube. Sage ich, jawohl. Und wenn mir dann ein Atheist sagt, es gibt keinen Gott, dann sage ich ihm, das ist dein Glaube. Wenn es um Gott geht, haben wir nie etwas Greifbares in der Hand, es sei denn, dass wir uns ihm im Gehorsam und Vertrauen ausliefern. Dann erweist er sich an uns. Solange wir das nicht tun, kommen wir nicht an ihn heran. Das zeigt uns sehr deutlich, was wir in den ersten Blättern der Bibel lesen. Als Eva im Paradiese war, da wusste sie, dass Gott gesagt hatte, iss nicht vom Baum der Erkenntnis. Des Tages, da du davon issest, musst du gewisslich sterben. Dann kommt die Schlange her und sagt, mitnichtem werdet ihr sterben. Jetzt beachten wir einmal. Gott hat eine Behauptung aufgestellt. Du wirst gewisslich sterben. Bewiesen hatte Gott nichts. Jetzt kommt die Schlange her. Mitnichtem werdet ihr sterben. Bewiesen hat die Schlange nichts. Eva stand zwischen zwei Behauptungen, von denen keine bewiesen war. Sie musste glauben. Es ging nur darum, wem sie glaubte. Sie konnte Gott glauben, sie konnte der Schlange glauben. Da waren zwei, die eine Behauptung aufgestellt hatte. Und es lag an ihr, wem sie glaubte. Wenn es um Gott geht, müssen wir immer glauben. Daran kommt keiner vorbei. Warum fordert Gott das? Aber in Wirklichkeit fordert Gott uns nur auf, das zu glauben, was auf der Hand liegt. Er erwartet von uns, dass wir, wenn wir die Schöpfung in ihrer Großartigkeit sehen, es ihm gern abnehmen, dass hinter diesem Wunderwerk ein großer, allwissender, allmächtiger Geist steht. Das ist doch auch so selbstverständlich wie nur etwas. Was ist denn die Alternative zu diesem Gedanken? Welche zweite Möglichkeit gibt es denn, wenn einer sagt, nein, kein Schöpfer? Menschen haben seit Jahrtausenden darüber nachgedacht. Und auch die klügsten Köpfe. Und bis heute liegen nur zwei Antworten vor, wenn man fragt, woher kommt alles. Es ist noch nie einem eine dritte eingefallen. Darum können wir ganz sicher sein, dass es keine dritte gibt. Und die eine Antwort heißt, ein großer planender Geist schuf alles. Und die zweite Antwort heißt, alles entstand durch Zufall. Ich finde diesen Gedanken Zufall so dumm, dass ich mich manchmal schäme, wenn ich überhaupt etwas dagegen sage. Wo in irgendeinem Betrieb, einer Verwaltung, einem Büro überlässt man die Dinge dem Zufall? Wir sind doch immer bestrebt, den Zufall auszuschalten. Und diese miese, quabblige Gestalt, die soll das große, herrliche Universum und das Leben geschaffen haben. Manchmal frage ich mich, wie man sowas überhaupt sagen kann. Und dann komme ich auf den Gedanken, um die ganz großen Dummheiten auszusprechen, muss man schon außerordentlich intelligent sein. Anders kann ich es nicht mehr erklären. Warum fordert Gott Glauben? Weil mit dem Unglauben alles Elend begann. Die Unfähigkeit, Gott zu vertrauen, hat die ganze Not über uns Menschen gebracht. Und es gibt nur einen Weg zurück, dass wir Gott wieder glauben. Es ist die größte Beleidigung, an ihm zu zweifeln, an seiner Liebe, an seiner Gerechtigkeit, an seiner Wahrheit. Und was uns in Wirklichkeit von Gott trennt, ist nicht der Verstand. Es gibt hochintelligente Menschen, die an Gott glauben. Daran liegt es nicht. Und es gibt außerordentlich dumme Menschen, die nicht an Gott glauben. Es ist nicht eine Sache des Verstandes. Was uns von Gott trennt, ist die Sünde. Das sagt die Bibel an mehreren Stellen. Das geht zum Beispiel aus dem Wort in Johannes 7, Vers 17 hervor. Wer da will, den Willen Gottes tun, der wird vor meiner Lehre inne werden, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Also wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, der versteht, der erkennt. Und darum ist die einzige Möglichkeit, zu Gott zu kommen, Buße und Glauben. Das sagt der Apostel Paulus zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, 21. Ich habe ihnen bezeugt, die Buße zu Gott und den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Buße heißt so viel wie umsinnen, Reue zeigen, vor Gott kapitulieren, ganz eindeutig zugeben und aussprechen, dass ich schuldig bin. Und Glauben heißt mein Vertrauen in Gott setzen oder mein Vertrauen in Jesus Christus setzen. Einem anderen Vertrauen als mir, nicht mehr das Heil von mir erwarten, nicht mehr denken, wenn ich mich anstrenge, ich kann's ja, ich schaffe etwas, sondern in dem Bewusstsein meiner Ohnmacht ganz auf Gottes Erbarmen, ganz auf Jesu Hilfe bauen. Das heißt Glauben. Und beide sind unerlässlich. Ohne Buße kann kein Mensch zum Herrn Jesus kommen. Wir finden dafür wunderbare Beispiele in der Bibel. Buße ist unerlässlich. Aber es gibt auch Beispiele in der Bibel, die uns zeigen, dass Buße für Gott unwiderstehlich ist. Wenn einer seine Schuld bekannt hat, hat Gott ihm verziehen. Denken wir einmal an Petrus. Petrus hat den Herrn Jesus verleugnet. Etwas ganz Schändliches. Er hat sich sogar selbst verwünscht und verflucht. Es wird uns nicht genau gesagt, was er ausgedrückt hat. Und als er es merkte, als der Herr ihn ansah, da hat er bitterlich geweint. Das hat ihm das Herz zerrissen, dass er so versagte. Und schon hat der Herr Jesus ihm verziehen. Er hat ihm keine einzige Vorhaltung gemacht. Er hat ihn wieder angenommen. Buße öffnet uns immer den Weg zu Gott, den Weg zu unserem Herrn. Aber wenn Gott da ist, dann sind wir abhängig. Dann sind wir nicht mehr Nummer eins. Dann sind wir so gering, dass wir überhaupt keine Forderungen stellen, dass wir verpflichtet sind zu gehorchen. Und davor scheuen viele Menschen zurück. Aber wenn es um den Glauben des Neuen Testamentes geht, da müssen wir jetzt auf unseren zweiten Vers zu sprechen kommen. Und er ist viel erstaunlicher als der erste. Es ist nicht schwer, an Gott zu glauben. Die Bibel geht sogar so weit und sagt, der Tor spricht in seinem Herzen, da ist kein Gott. Denken wir einmal über das Wort nach. Das heißt dann doch, wenn ich dahin komme, dass ich an Gott glaube, dann habe ich mich gerade vom Niveau des Toren gelöst. Viel ist das noch nicht. Aber die Forderung des Neuen Testamentes ist eine ganz andere. Da steht Jesus Christus und sagt, ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Das ist eines der vermessensten Worte, die man sprechen kann. Und nur der Sohn Gottes konnte dieses Wort sprechen. Man hört doch aus der Formulierung heraus, so wie ihr an Gott glaubt, so glaubt an mich. Wer war denn der, der so sprach? Äußerlich gesehen war er doch ein Mensch. Er fiel gar nicht besonders auf unter den anderen. Als Judas ihn verraten wollte und die Schar von den hohen Priestern kam und sie dort im dunklen Garten, wo nur der Schein der Fackeln etwas Licht spendete, den Herrn verhaften wollte, da hat er nicht gesagt, den könnt ihr von Weitem herauskennen. Nein, er hat gesagt, der, den ich küsse, der ist es. Er musste ihn ganz besonders herausstellen, sonst hätten sie ihn gar nicht erkennen können. Und jetzt fragen wir uns einmal, wo dieses Wort gesprochen wurde. In Jerusalem, in der Stadt, die mehr von Gott wusste als irgendein anderer Ort. In der Stadt, in der das Gesetz verwahrt und gelehrt wurde, in der der Tempel stand, in der die Opfer dargebracht wurden, in der man sehr viel von Gott wusste, da steht einer auf und sagt, ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Soweit ich weiß, hat der Herr das Wort aber nicht in der Öffentlichkeit gesprochen, sondern zu seinen Jüngern. Und wenige Tage darauf ist er gekreuzigt worden. Und das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Der Sohn Gottes hat sein Leben am Kreuz gegeben, in Schande und Not, um dich und mich zu erlösen. Das ist eine geradezu unfassbare Botschaft. Der Apostel Paulus, der sie ausrief, wusste das. Er schreibt in 1. Korinther 1, wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Und dann fügt er hinzu, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Nun mag einer denken, was stören mich die Juden und die Griechen? Wir müssen das anders sehen. Die Juden stehen für die Religiösen, die Griechen für die Intellektuellen. Und Paulus sagt, was ich predige, der von Gott verheißene Retter als gekreuzigt, das ist den Religiösen ein Ärgernis und den Intellektuellen eine Torheit, eine Dummheit. Er fügt aber hinzu, den Berufenen selbst, sowohl Juden als Griechen, Christus, Gottes Weisheit, Gottes Kraft. Die ganz großen Dinge des Neuen Testamentes, die kann ein Mensch nur im Vertrauen auf Gott erfassen. in dem Wissen, dass der Allmächtige da ist und dass der Allmächtige gültig ist. Und Gott muss sie einem Menschen offenbaren. In Matthäus 16, ab Vers 16 lesen wir, dass der Herr Jesus die Jünger fragt, wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei? Und dann kommen allerlei eigenartige Antworten. Einige sagen Johannes der Täufer, aber der war doch enthauptet worden. Andere sagen Jeremia, aber der hatte doch vor mehr als 700 Jahren gelebt. Andere sagen, oder einer der alten Propheten. Was ging denn aus den Antworten hervor? Sie konnten ihn nicht unterbringen. Und eins ist interessant, er war doch in Nazareth geboren. Das wussten doch einige. Er war doch erst 32 Jahre alt. Da liefen doch viele Altersgenossen herum. Warum hat denn keiner gesagt, Jesus, Zimmermann aus Nazareth? Das ging nicht. Da ging ein Mann ins Land hinaus und predigte, wie noch nie einer gepredigt hatte. Der beflügelte seine Jünger. Der tat Wunder in solchen Mengen, dass die Menschen ihm in Tausenden selbst in die Einöde folgten. Da konnte man nicht sagen, das ist ein Zimmermann aus Nazareth. Alle wussten, die Antwort kommt nicht an. Und dann fragt der Herr Jesus, ihr aber, wer saget ihr, dass ich sei? Und dann sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und die Antwort, die der Herr Jesus gibt, die ist sehr erstaunlich. Er sagt ihm als erstes, glückselig bist du. Also einen Menschen, der das erkennt, den nennt der Herr glückselig. Und dann sagt er etwas anderes noch. Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Was heißt denn das? Petrus war 3 Jahre lang mit dem Herrn durchs Land gezogen, hatte sicher die meisten seiner Reden gehört, hatte die meisten seiner Wunder gesehen, hatte unter dem Einfluss dieser einmaligen Persönlichkeit gestanden. Und dann sagt ihm der Herr, durch Beobachtung, durch logische Folgerungen bist du nicht zu diesem Ergebnis gekommen. Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart. Das musste mein Vater im Himmel dir eröffnen. Gott muss einem Menschen die Augen öffnen, dass er sehen kann, wer Jesus ist. In Galater 1, Vers 15 beschreibt der Apostel Paulus seine Bekehrung. Die meisten von uns haben schon viele Zeugnisse gehört, haben schon oft gehört, wie einer seine Bekehrungsgeschichte erzählte. Die des Apostels Paulus ist ganz kurz und unsagbar tief. Er sagt, ich kürze es noch etwas ab, es gefiel Gott wohl, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Da war ein fanatischer Pharisäer, ein Gegner Jesu, einer, der die Jünger verfolgte, und dem öffnet Gott die Augen und er kann erkennen, wer Jesus ist. Und was hat Paulus dann gemacht? Dann ist er ausgezogen und hat gepredigt. Und seine Predigt wird uns mitgeteilt in Apostelgeschichte 9, Vers 20. Ganz kurz, außerordentlich inhaltsreich. Und alsbald predigte er in ihren Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das war die herrliche Botschaft, die er jetzt ausrief. Und das ist die Botschaft, die wir ausrufen dürfen. Und das ist eine Botschaft, die vollgespickt ist mit Superlativen. Eine Botschaft, für die Gott uns das Herz öffnen muss. Der Sohn Gottes, das kann man so leicht sagen. Da muss man wieder versuchen, sich vor Augen zu halten, wer Gott ist. Das werden wir hier auf der Erde nie erfassen. Den ersten Satz der Bibel kann kein Mensch begreifen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wir wissen nicht, was das alle umschließt. Und wir wissen absolut nicht, wie Gott das gemacht hat. Nie hat ein Mensch irgendetwas geschaffen. Wir verarbeiten immer vorhandenes Material. Und da ist einmal einer, der hat den Anfang gelegt. Für uns unvorstellbar. Und dieser große, gewaltige Gott soll seinen Sohn gesandt haben als unseren Erlöser, soll ihm preisgegeben haben dem Hass und der Gemeinheit seiner Gegner, dass er am Kreuz starb wie ein Verbrecher. Meine lieben Freunde, hier stehen wir vor der großen, alles Verstehen übertreffenden Liebe Gottes. Wir begegnen immer Menschen, die bestreiten, dass Gott Liebe ist. Und ich nehme das denen überhaupt nicht übel. Die sehen alles Elend auf der Erde und dann machen sie Gott dafür verantwortlich. Dann sagen sie, der Gott kann doch nicht ein Gott der Liebe sein. Wer aber die Botschaft der Bibel kennt, wer weiß, dass Gott seinen Sohn gesandt hat als unseren Erlöser, wer weiß, wie groß Gott ist, und wie schwer der Weg für den Sohn Gottes war, der weiß, dass Gott Liebe ist. Und dem kann man noch so viel erzählen vom Elend auf unserer Erde. Der ist durch gar nichts zu beeindrucken. Der weiß, dass Gott Liebe ist. Die wenigsten ahnen ja, was Gott für uns getan hat. Vor vielen Jahren, als wir mit unserem Zelt in Dortmund standen, da ging ich von Haus zu Haus, um einzuladen, kam mit einem Mann ins Gespräch, hörte sich das alle in Ruhe an, und dann sagte er so: Ich bin also ein Geschöpf Gottes. Ich sagte ja. Und dann sagte er: Ich bin also, wie Sie mir sagen, ein Sünder. Ich sagte ja. Ja, sagte er, wenn Gott mich geschaffen hat, dann soll er auch die Verantwortung übernehmen für meine Sünde. Ich sagte ihm, das hat er längst getan. Er guckte mich an. Ja, sagte ich. Er hat in seinem Sohn ihre Schuld gesühnt. Sie können so, wie sie sind, mit ihrer ganzen Schuld zu Gott kommen und Vergebung finden, um Jesu willen. Zwei Dinge muss jeder mitbringen. Er muss wissen, dass er ein Sünder ist, und er muss es offen aussprechen, zumindest vor Gott. Und er muss aufhören, auf sich selbst zu vertrauen. Er muss einzig und allein auf Jesus Christus bauen. Es gibt viele Menschen, die wollen erst zum Herrn Jesus kommen, wenn sie gut geworden sind. Die kommen nie. Wir Menschen werden nie gut in uns selbst. Der Apostel Paulus sagt, wir sind unter die Sünde verkauft. Stellen wir uns das Wort einmal vor. Damals gab es Sklaven. Da konnte ein Mensch an einen anderen verkauft worden sein. Hatte dann nichts mehr zu sagen. Und so, sagt Paulus, sind wir unter die Sünde verkauft. Gegen die können wir nicht an. Die Helden sind eisern im Griff. Aber einer kann uns befreien. Der Sohn Gottes, der durch seinen Tod den zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. So steht es im Hebräerbrief geschrieben. Der kann uns befreien. Wem wird er helfen? Dem, der die Armut seines Lebens erkennt. Dem, der begreift, was eigentlich mit uns Menschen los ist. Da ist der lange Kampf des Daseins um Erfolg und Glück. Und was steht am Ende? Alter und Tod. Und nichts kann unser Sehnen wirklich befriedigen. Selbst die ganz Reichen, selbst die ganz Erfolgreichen sagen es uns, dass sie unglückliche Menschen geblieben sind. Es ist ein Jammer um das irdische Leben, und immer wieder treten sie an neu und glauben, es ließe sich doch noch etwas machen. Aber wenn einer am Ende ist, wenn er weiß, hier ist nichts mehr zu holen, der ist gerade in der richtigen Einstellung, zu Gott zu kommen. Aber das Schlimmste wissen die meisten nicht. Wenn wir von dieser Erde abscheiden, gehen wir dem Gericht Gottes entgegen. Der Gedanke, mit dem Tod ist alles aus, ist ein Trug. Mit dem Tod ist noch lange nicht alles aus. Die Bibel sagt uns ganz klar, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es ist erschütternd zu sehen, wie die Menschen sich heute über Gottes Wort und Gottes Befehle hinwegsetzen. Sie behandeln ihn wie den allerletzten. Ich bin noch nie so beleidigt worden wie Gott. Von mir hat noch keiner behauptet, die existiert gar nicht. Aber das wird von Gott gesagt. Und die Bibel sagt uns, dass wir alle einmal vor ihm uns verantworten müssen. Und Gott ist immer offen für den, der seine Sünde bekennt und Frieden und Vergebung sucht. Der Herr Jesus hat ausdrücklich gesagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Wer erkannt hat, dass er so wie er ist, nicht vor Gott bestehen kann, der kann zum Herrn Jesus kommen. Wer mit sich selbst am Ende ist, der kann kommen. Da steht so ein wunderbares Wort in Jesaja 66. Da stellt Gott sich zunächst vor in seiner Größe und dann in seinem Erbarmen. Er sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Welches ist das Haus, das ihr Menschen mir bauen könntet? Hat doch meine Hand dieses alles gemacht. Aber auf diesem will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Für den ist der Vater im Himmel immer zu sprechen. Und die Bibel sagt uns ganz klar, wozu Jesus Christus gekommen ist. Ich habe gestern schon das Wort genannt. Johannes der Täufer hat ihm vorgestellt mit den Worten, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Sünde können wir überhaupt nicht wegnehmen. Die ist einfach da, die lastet auf uns. Und der Herr hat sie hinweggenommen. Wie? Indem er dafür gestorben ist, indem er dafür gelitten hat. Im Letzten kann keine Sünde vergeben werden. Vergeben ist ein Akt der Gnade, nicht der Gerechtigkeit. Und Gott ist vollkommen gerecht. Er wird nie eine Sünde vergeben. Aber Jesus Christus hat unsere Schuld gesühnt, hat sie ausgetilgt, hat sie weggeschafft. Und darum kann sie dir und mir vergeben werden. Nur darum, weil der Herr sie gesühnt hat. Und der ruft dich, zu ihm zu kommen. Auch heute noch gilt Jesu Ruf, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Wann wirst du kommen? Wenn du erkennst, wer du bist, und wenn du erkennst, wer Jesus Christus ist. Wer bist du? Ein Mensch auf dem Wege ins Gericht. Vom Gericht trennt uns nur die Zeit. Das ist etwas Erschütterndes, wenn uns von irgendeinem Ereignis nur die Zeit trennt. Denn die Zeit läuft mit absoluter Sicherheit ab. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, da kommen wir an, danach aber das Gericht. Wenn einem Menschen das einmal bewusst wird, ich muss vor dem heiligen Gott offenbar werden, dann sieht er sich um nach einem Erretter. dann weiß er, dass er dem nicht ausweichen kann. Und wenn ich dann weiß, wer Jesus Christus ist, der Sohn Gottes, der kam, um mich zu erlösen, dann weiß ich, wie sehr Gott mich liebt. Ich weiß aber auch, wie unlösbar das Problem für mich selbst ist. Der Sohn Gottes wäre nicht gekommen, wäre nicht ans Kreuz gegangen, wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, uns zu helfen. Aber es gibt keinen anderen. Ich habe schon oft gesagt, da ist niemand, der mich so sehr liebt wie der Herr Jesus. Vielleicht Gott kann ich da nennen. Der Vater und der Sohn sind ja eins. Da ist aber auch niemand, der so wenig von mir hält wie er. Er hat mich besehen. Er hat sich gefragt, wie kann ich dem helfen? Und er ist zu dem Ergebnis gekommen, für dich kann ich nur sterben. Ich kann deine Schuld auf mich nehmen. Ich kann deinen Platz einnehmen im Gericht. Die Möglichkeit ist da. Verbessern kann ich dich nicht. Umschulen kann ich dich nicht. Alle Ermahnungen nützen nicht. Es gibt einen Weg. Ich kann am Kreuz für dich sterben. Sonst ist nichts drin. Und den Weg ist der Herr gegangen. Am Kreuz von Golgatha hat er die Sünde der Menschheit gesühnt. Jeder kann kommen, wenn er erkennt, dass er Vergebung braucht. Jeder kann kommen, wenn er seine Schuld bekennt und sein Vertrauen in Jesus Christus setzt. Der Herr fordert uns auf, zu ihm zu kommen. Er und er allein ist unsere Hoffnung. Da ist kein Weg außer ihm. Wie er selbst von sich sagt, niemand kommt zum Vater als durch mich. Aber der eine Weg ist gut, der ist fest, der ist zuverlässig. Und ein Weg genügt. Und den hat Gott für uns geschaffen. Und nun geht es darum, dass ein Mensch diese Gnade, die Gott uns bietet, in Anspruch nimmt. Viele zögern, schieben es von einem Tag zum anderen. Wenn es dem Teufel gelingt, dich zu veranlassen, deine Entscheidung jeden Tag um 24 Stunden zu verschieben, dann gehst du mit Sicherheit verloren. Der einzige Tag, der dir gehört, ist heute. Das sagt die Bibel uns immer wieder. Sie fordert uns auf, diesen Tag zu nutzen. Und darum kann auch ich dich nur drängen. Nimm heute den Herrn im Glauben an. Heute steht dir der Weg offen. Was morgen ist, weiß niemand. Du kannst dich auf seine Zusage berufen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Möge Gott dir schenken, dass du kommst, dass du heute kommst.